Heute bei Apropos, die SVP und das Hockenkreuz. In Genf stimmen die Leute über das Verbot von extremistischen Symbolen ab, das Hockenkreuz zum Beispiel. Initiiert hat die Debatte und die Abstimmung ein SVP-Politiker, und zwar aus persönlicher Betroffenheit. In seiner Partei stoßt damit auf Unverständnis. Die SVP ist auf nationaler Ebene dagegen, dass man Nazi-Symbole verbietet. Wie geht das zusammen? Das erzählt uns heute der Westschweiz-Korrespondent Philipp Reichen, und zwar macht das in der neuen Folge von Apropos im DAG-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Ich heiße Philipp Lose. Hoi Philipp.
Salut Philipp.
Philipp, wir reden heute über Thomas Blasi, einen Genfer Politiker.
Ich m'appelle Thomas Blasi, je suis pharmacien de profession et je suis devenu conseiller national en 2023 après 12 ans de politique, dont 10 ans au Grand Conseil à Genève.
Wer ist er? Was ist er für ein Typ?
Thomas Blasi ist eher ein unscheinbarer Typ. Er ist sehr diskret. Er ist jetzt nicht unbedingt der Mensch, der die grosse Bühne sucht in Genf. Er arbeitet gerne allein, habe ich das Gefühl. Er ist Apotheker von Beruf, hat eine eigene Apotheke in der Genfer Innenstadt und hat es geschafft, über den Kantonsrat in den Nationalrat gewählt zu werden.
Als er im Kanton war, hat er im Fall Adeline eine recht grosse Rolle gespielt, glaube ich.
Ja, da kann man sagen, der Fall Adeline, wie wir wissen, war ein Trauma für den Kanton Genf. Vielleicht kann man ganz kurz noch ein bisschen erinnern, um was es gegangen ist. Adeline ist eine Soziotherapeutin gsi, wo sich um die Gefangenen gekümmert hat, wenn sie hätten wieder eingegliedert werden sollen, nach Verbüßung von ihrer Strafe in der Gesellschaft. Sie ist mit dem Fabrice Antamatten unterwegs gsi im September 2013, hat ihn müssen auf einen Freigang begleiten und auf dem Weg zu der Reittherapie hat der Fabrice Antamatten Adeline umgebracht. Und ist geflüchtet. Und nach dem Vorfall hat sich natürlich sofort vorgestellt, was ist da passiert, wer ist schuld, wer hat welche Fehler gemacht. Und der Thomas Blasi ist einer von denen im Kantonsrat, der gesagt hat, wir müssen eine parlamentarische Untersuchungskommission, eine sogenannte PUK, einsetzen, wo alle offenen Fragen klärt, die Transparenz schafft. Er selber hat in dieser PUK mitgeschafft, hat aber keine Leitungsfunktion gehabt am Ende. Und es ist dann so gewesen, dass der Puck-Bericht dem Kantonsrat nicht gefallen hat. Und dann hat der Thomas Blasi den Auftrag bekommen, einen neuen, umfassenden Bericht zu schreiben, aufgrund von all den Dokumenten, die vorgelegen sind. Und das hat er dann auch gemacht.
Und hat das Konsequenzen gehabt, sein Bericht?
Sein Bericht hat einfach aufgezeigt, wo überall Fehler passiert sind. Er hat die Institutionen so quasi wirklich auseinandergenommen. Er hat auch Personen benannt, die Fehler gemacht haben. Es ist so gewesen, dass der Staatsratspräsident, der Charles Bär, schon ganz kurz nach dem Vorfall ein Schuldigeständnis gemacht hat. Er hat gesagt, Zitat, der Staat hat versagt. Und es ist auch so gewesen, dass hier müssen Leute gehen, es müssen Institutionen von Grund auf reformiert werden, sehr viele Sachen geändert werden. Man kann schon sagen, Thomas Blasi, sein Bericht hat einen sehr grossen Einfluss gehabt auf die ganze Aufarbeitung.
Das heisst, wenn man jetzt das auf sein politisches Arbeiten übertreibt, kann man sagen, wenn auch mal etwas anfängt, dann bleibt er recht engagiert dran.
Absolut. Wenn er einen Entscheid gefällt hat, wenn er eine Idee hat, wenn er ein Ziel hat, dann verfolgt er das Ziel wirklich mit sehr viel Vehemenz. Ja, da lässt er sich dann auch nicht reinreden und kann dann auch ziemlich aufsässig sein und im Hintergrund so quasi für seine Ziele arbeiten.
Der Grund, warum wir heute über ihn reden, ist sein Grossvater. Wer war der Grossvater von Thomas Blasi gewesen?
Alors il a été, c'était un officier de carrière dans la Légion étrangère, donc il était colonel à la fin, à l'époque, et puis la guerre...
Ja, das ist eine ziemlich verrückte Geschichte. Es geht um den Gaston de Bonneville. Der Gaston de Bonneville ist 1998 verstorben. Er ist vor dem Zweiten Weltkrieg ein französischer Berufsmilitär, sie hat der Fremdenlegion angehört und wo die deutsche Armee Frankreich so quasi besetzt hat oder eben die französische Armee kapituliert hat, ist er in den Untergrund gegangen und hat in der französischen Résistance gegen die deutschen Besatzer sich engagiert. Und er ist dann 1943 ist er verraten worden von einem Unbekannten. Die Nazis haben ihn in Perpignan, also im Süden von Frankreich, in der Nähe vom Mittelmeer, gefangen genommen und haben dann schlussendlich nach Mauthausen, nach Österreich, ins KZ verschleppt.
Malheureusement, en 1943, il a été arrêté par la Gestapo à cause d'une dénonciation. Et il a ensuite été conduit au camp de concentration de Mauthausen.
Wie hat Thomas Blaise die Geschichte von seinem Grossvater mitbekommen?
Ja, er hat natürlich seinen Grossvater mütterlicherseits oder eben den Vater von seiner Mutter, also seinen Grossvater, sehr gut kennt, sehr engen Kontakt gehabt. Er hat ihn bewundert und in dem Nachkriegsfrankreich ist Gaston de Bonneville eine sehr wichtige Person gewesen. Er ist nämlich so quasi wie die rechte Hand gewesen von Charles de Gaulle. Mit dem Charles de Gaulle, also mit dem französischen Präsidenten, dem ehemaligen General, mit dem Charles de Gaulle hat er sehr engen Kontakt selbst während dem Zweiten Weltkrieg gehabt, weil der Charles de Gaulle, der ist in London im Exil gewesen und offenbar hat Gaston de Bonneville können den Kontakt aufrechterhalten von Frankreich aus nach London. Und er hat natürlich seine Grosskind, das sind insgesamt 26 gewesen, sehr oft von dem Charles de Gaulle erzählt und selbstverständlich auch von seiner eigenen Vergangenheit, von seiner Zeit in dem Mauthausen, von all diesen Demütigungen, von all den Erlebnissen, von all den Kriegsverbrechen, die er beobachtet hat in Mauthausen. Und das hat den Thomas Blaise tief beeindruckt.
Kann man sagen, dass auch die Geschichte die Politik von ihm geprägt hat vielleicht?
Ich würde sagen, also zuerst mal muss man vielleicht anfangen mit der Person von Thomas Blaise. Also wir reden jetzt immer von Thomas Blaise, aber in Genf nimmt man ihn Thomas Blaise. Person, also Persönlichkeit von Thomas Blaise ist extrem sensibel bezüglich Recht und Unrecht. Und er sieht es nicht gern, es macht ihn extrem betroffen, wenn er sieht, dass jemand Unrecht behandelt oder er sogar erniedrigt wird. Und, also, der Grund dafür ist natürlich der Grossvater eben, der immer wieder den Kind eingetrichtert hat, dass sie gegen Rassismus und Antisemitismus einstehen in ihrem Leben, dass das ganz wichtig ist, eben, dass solche Phänomene so quasi bekämpft werden. Und das tut Thomas Blaise jetzt als Politiker. Zuerst eben im Genfer Kantonsrat, wo er eben einen Verfassungsartikel eingereicht hat, zum Hasssymbol zu verbieten. Und heute tut er das natürlich auch im Nationalrat.
In Genf findet am 9. Juni eine Abstimmung statt über den neuen Verfassungsartikel. Was genau will der Thomas Blaise verbieten?
Er will verbieten, dass sogenannte Hasssymbole gezeigt werden. Und was die Hasssymbole sind, das muss dann in einem sogenannten Ausführungsgesetz noch genau geregelt werden. Das ist dann die Aufgabe der Regierung eigentlich, so ein Gesetz zu formulieren und wieder am Kantonsrat vorzulegen. Aber es geht darum, dass eben Symbol und Zeichen vom Hass sollen verboten werden. Das sind Nazi-Symbole natürlich, Nazi-Emblem, das ist selbstverständlich das Hakenkreuz. Das sind aber auch Symbole von der SA und von der SS. Also da kann man sich ganz, ganz viele Sachen vorstellen, die da verboten werden
sollen. Seine Partei, die kantonale SVP, hat ihn zuerst unterstützt und dann nicht mehr. Warum genau?
Ja, die SVP-Fraktion ist im Kantonsrat geschlossen hinter dem Thomas Blaise seinem Vorschlag gestanden, seinem Verfassungsartikel. Aber dann plötzlich hat der Assemblée Générale hat den Ton geändert. Die Assemblée Générale, die sogenannte Generalversammlung von der SVP Genf, wo eben dann Parolen gefasst werden vor Abstimmungen. Da ist plötzlich Kritik aufgekommen. Es hat geheissen, ja, der Verfassungsartikel tut Meinungsäußerung, Freiheit zu stark einschränken. Und welche Symbole werden denn da überhaupt verboten? Hakenkreuz, okay, aber eigentlich müssen wir ja auch den Hammer und Sichel verbieten, also sowjetische Symbole oder sogar die chinesische Fahne. Wäre denkbar, dass man die verbieten würde und das würde doch alles viel zu weit führen. Und darum ist denn die SVP-Basis in Genf plötzlich gegen den Verfassungsartikel gewesen.
Die anderen Parteien stehen hinter dem neuen Verfassungsartikel und die Chance ist recht gross, dass Genf ja sagt zu dem. Und es wäre dann der erste Kanton, der so Symbol verbietet. Kann man sagen, dass die Diskussion über die Hasssymbole in der Romandie anders läuft als in der restlichen Schweiz?
Ich würde sagen, das kann man so sagen, ja. Bemerkenswert ist ja in Genf, dass ein SVP-Politiker eigentlich die Diskussion ins Rollen gebracht hat. Also der Thomas Blaise ist wirklich so eine Figur, eigentlich so ein bisschen aus Deutschschweizer Sicht eine außergewöhnliche Figur für die SVP. Es gibt aber auch parlamentarische Vorstöße in Neuenburg und Freiburg, wo im Moment in Diskussion sind, in Ausarbeitung, wo in eine ähnliche Richtung gehen wie in Genf. Also man sieht, das sind Beispiele, die zeigen, dass in der Westschweiz tatsächlich die Diskussion anders läuft und Sensibilität vielleicht gegenüber Rechtsextremismus und Rassismus ein bisschen eine andere ist und ja, mir nach Mittel und Weg sucht, so quasi die Tendenz also quasi zu unterbinden, eben dass Rechtsextremismus und Rassismus zu stark aufkommen in der Gesellschaft.
Auf nationaler Ebene läuft die Debatte auch. Sie läuft schon ganz lang. Sie läuft auch eher mühselig, kann man sagen. Was ist der aktuelle Stand?
Ja, beim Bund ist natürlich das Thema auch angekommen. Das ist klar, besonders seit dem 7. Oktober oder seit dem Angriff von der Hamas auf Israel. Fälle von Antisemitismus, die nehmen in der ganzen Schweiz zu. Da gibt's also nicht irgendwie Unterschied zwischen Deutsch- und Westschweiz, muss man sagen. Es ist auch zu physischen Attacken auf Juden gekommen, wo mir so nicht in Erinnerung wäre, dass das jemals so passiert ist, in dieser extremen Form. Im Bund sind im Nationalrat und Ständerat verschiedene Vorstöße eingereicht worden. Die sind jetzt von beiden Kammern zu einer Motion zusammengefasst worden und an den Bundesrat überwiesen worden. Und jetzt hat der Bundesrat den Auftrag, ein Gesetz vorzulegen, das eben Nazi-Symbol verbietet.
Wenn man einem Deutschen oder einer Österreicherin sagt, dass bei uns Hockenkreuz und der Hitlergruß immer noch erlaubt sind, dann staunen die recht. Warum ist das eigentlich so? Warum darf man bei uns noch Sachen zeigen, die man in unseren benachbarten Ländern nicht mehr zeigen darf?
Das ist eine gute Frage. Und ich hatte einmal ein persönliches Erlebnis gehabt, das mich bis heute prägt. Und zwar, ich habe einen Teil von meinem Geschichtsstudium in Freiburg im Breisgau gemacht und habe dort beim grossen Nationalsozialismusforscher Ulrich Herbert studiert, das ist eben ein Spezialist für Nazizeit, für Antisemitismus und was man sich da alles nur kann vorstellen. Und ich habe den Auftrag gehabt, eine Arbeit zu schreiben über antisemitische Metaphern. Ich bin dann einfach in die Uni-Bibliothek gegangen, habe dort noch antisemitische Hetzblätter gesucht in den Archivbeständen. Und hat dann die Signaturen rausgeschrieben und bin irgendwie zu der Bibliothekarin gegangen und hat gesagt, ich hätte jetzt gern die und die und die Zeitschrift, unter anderem den Stürmer. Und dann hat die mich so angeschaut und hat gesagt, das gebe ich sie nicht raus, das können sie nicht rausgeben. Also mit anderen Worten, als Wissenschaftler hat man eigentlich die Quellen nicht bekommen, die man braucht hätte, um die Arbeit zu schreiben. Ich hatte müssen zum Ulrich Herbert wieder gehen, und von dem Professor eine Genehmigung, also quasi einfordern und mit dieser Genehmigung wieder dorthin gehen und die Quellen rausverlangen. Und das zeigt schon, dass die Sensibilitäten in einem Land mit einer nationalsozialistischen Vergangenheit wie in Deutschland viel grösser sind, als wir das kennen. Also in der Schweiz wäre das wahrscheinlich alles kein Problem gewesen. Warum ist das so? Das ist selbstverständlich so, weil Deutschland eine nationalsozialistische Vergangenheit hat, weil nach dem Krieg man sich darauf geeinigt hat, nie mehr wieder. Und dass Gesetze geschaffen worden sind, eben genau die nationalsozialistische Symbol zu verbieten. Beispielsweise Mein Kampf vom Hitler, das ist offiziell in Deutschland, Irrtum vorbehalten, in deren Originalfassung immer noch verboten. Das wird nicht rausgegeben, das ist nicht käuflich erwerbbar und so weiter und so fort. Mittlerweile, glaube ich, in einer kommentierten Version. Aber das zeigt, dass eben in einem Staat wie in Deutschland, aber glaube ich auch in Österreich, mir einfach viel, viel mehr Sensibilität hat und eben Verbot hat gegenüber nationalsozialistischen Symbolen, wie wir in der Schweiz das eigentlich nicht haben.
Gleichzeitig haben wir das Gefühl, dass das in der Schweiz jetzt ändert. Warum ändert es gerade jetzt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben in der Schweiz jetzt auch gesehen, dass Rechtsextremismus und Antisemitismus in Europa am Wachsen sind. Also wir haben jetzt die ganz konkreten Beispiele in Sylt, oder? Auf der deutschen Ferieninsel, aber auch in Mallorca. Und unsere Kollegen von der Süddeutschen Zeitung haben aufgezeigt, dass so rechtsextremes Gedankengut relativ offen mitten in der Gesellschaft geäussert wird. Und es hat eine gewisse Enthemmung stattgefunden in den letzten Wochen und Monaten. Und dem muss man gegensteuern gehen. Ich glaube, das hat man auch in der Schweiz jetzt gesehen. Und darum, ja, merkt man jetzt auch auf politischer Ebene, dass man da muss handeln und dass man da über den Weg von Verbot eben auch etwas muss ändern.
Parallele zwischen Genf und der nationalen Lösung ist, dass die SVP an beiden Orten dagegen ist. Der SVP-Nationaler Benjamin Fisch hat ja in der Debatte den Hitlergruß verteidigt, weil er gesagt hat, wir können nicht eine natürliche Körperbewegung unter Strafe stellen.
Ich habe in den Referaten gehört, dass es auch möglich wäre, dass dann beispielsweise der Hitlergruß in diese Liste fällt. Also ist es möglich, dass unter diesem Gesetz dann eine Bewegung des eigenen Körpers unter Strafe gestellt wird? Also das, was ich mit meinem Körper tue, kann dann unter Strafe gestellt werden.
Es ist eine relativ schwierige Erklärung, die ich persönlich, und das ist jetzt wirklich meine persönliche Sicht, nicht begreife. Also er hat gesagt, dass eine natürliche Körperbewegung man nicht unter Strafe stellen kann. Also man kann nicht unter Strafe stellen, wenn man selber mit dem Körper tut. Aber das ist ein relativ absurdes Argument, ganz ehrlich. Also ich empfinde das so. Wenn ich jemanden erwürge, beispielsweise, mache ich auch eine Körperbewegung und die Körperbewegung ist letztlich auch unter Strafe gestellt. Also eine Körperbewegung oder ein Geste kann durchaus strafbar sein, muss strafbar sein und darum kann ich irgendwie die Argumentation von Benny Fischer nicht nachvollziehen.
Wie geht der Thomas Blasi damit um, dass seine eigene Partei gegen ihn ist, in diesem Fall?
Ich denke, persönlich für ihn ist sicher schwierig, aber gegen aussen zeigt er so quasi die Zerrissenheit nicht. Hinter den Kulissen versucht er zu erklären, mit seinen Argumenten, mit seinem Grossvater, mit der Geschichte von seinem Grossvater, warum dass er dafür ein Verbot von diesen Nazi-Symbolen ist und, ja, gegen Rassismus und Antisemitismus kämpft.
Alors d'abord, je crois qu'on peut que se réjouir dans une démocratie que les avis différents.
Er sagt, wenn jetzt eben seine Partei oder Fraktion dagegen ist, dann ist das nichts anderes als eine demokratische Meinungsäußerung. Das ist okay. Er hat eine andere Meinung. Er ist sich sicher, dass ihm seine Meinung aus tiefstem Inneren kommt natürlich. Und ich denke mal, die Geschichte von seinem Grossvater ist auch ein sehr gutes Argument dafür, dass er eben die Initiativen ergriffen hat und versucht, da einiges zu ändern. Jetzt mal in Genf und wahrscheinlich eben auch im Bundesparlament.
Ich denke, qu'on constitue une force suffisante et je pense aussi que malgré tout, la majeure partie des personnes à l'UDC sont évidemment contre ces symboles nazis. Et je pense que ce vote de l'Assemblée du Général n'était finalement qu'une erreur de part.
Danke, Philipp.
Merci dir.
Das war unsere Folge über Nazi-Symbole und den Umgang von uns damit. Ich habe gesprochen mit Philipp Reichen, dem Westschweiz-Korrespondent von Tamedia. Diese Folge produziert Tobi Holzer. Wir hören uns morgen wieder. Bis bald. Ciao zusammen.